Diese zweiten Feiertage sind mir besonders wertvoll und kostbar. Wir dürfen die Ruhe richtig ausdehnen und uns freuen, teilzuhaben an der Gottesruhe, besonders an diesem Ostertag. Und ich hoffe, dass Sie nicht bloß abschalten und einmal Ihre Tagesarbeit liegen lassen, sondern dass Sie sich freuen an dem, was der auferstandene Herr in Ihrem Leben wirken will. Gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit neu geboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir wollen miteinander ein Osterlied singen. Ich lade Sie ein, mit einzustimmen in das Lied 79. 79, die Verse 1 bis 6. Wir haben das nur so aufgesteckt, damit Ihre Intelligenz getestet wird. 79, Vers 1 bis 6. Beten. Herr Jesus Christus, wir freuen uns so, dass du die Macht des Todes besiegt hast und dass wir vor dem Grauen des Todes nicht mehr erschrecken brauchen. Wenn wir eben so dir unser Lob gesungen haben, dann sind wir traurig, dass wir das oft so nicht tun können, weil wir in der Trauer, in Anfechtungen, und im Unglauben sind. Darum bitten wir dich herzlich, wecke unseren Glauben, dass auch von heute an wir wirklich auf dich blicken und wir mit deiner großen, unbesiegbaren Kraft rechnen, dass wir in all den Nöten dieser Welt wissen, du holst uns heraus, du führst uns hindurch mit machtvoller Hand. Und darum rede jetzt zu uns allen. Du weißt, was uns bedrückt und was uns Not macht. Wir wollen es dir jetzt in der Stille sagen. Wir beten weiter in der Stille. Du, Herr, bist auferstanden, du bist wahrhaftig auferstanden. Amen. Ich lese aus dem Psalm 118. Das ist ein großes Siegeslied. Psalm 118 war der Lieblingspsalm Martin Luthers, der viel darüber gepredigt hat und es immer wieder auch zitiert hat, in vielen Nöten und Schrecken seines Lebens. Psalm 118 von Vers 14 ab. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Das Lied wird nur von denen richtig gesungen, die das Gegenteil erfahren. Das steht in den Versen vorher, wie von allen Seiten dieser Psalmbeter umringt und bedrängt ist, wie er hinuntergestoßen werden soll. Und da erlebt er, der Herr ist meine Macht und ist mein Psalm. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. Das ist das Tor des Herrn, die Gerechten werden dort einziehen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Nun singen wir vom Lied 88. Ein schönes Lied, Osterlied, wach auf, mein Herz. 88, die Verse 1 und 2 und dann 4 und 8. Dieses Osterlied liebe ich besonders, weil es uns Mut macht, jetzt all die widrigen Dinge unter die Füße zu kriegen. Ich weiß nicht, ob Sie es beim Singen richtig gemerkt haben, was da für ein Sprengstoff drin steht. Es kann ein Christ bei Kreuzespein in Freud und Wonne leben. Gut, dass es die Kranken mithören über die Kassette. Und jetzt scheue weder Teufel, Welt noch Tod, noch gar doch Hölle Rachen. Dein Jesus lebt, es hat keine Not. Er ist noch bei den Schwachen und den Geringen in der Welt als ein gekrönter Siegesheld. Drum wirst du überwinden. Da könnte man Amen drauf sagen und sie wieder heimschicken. Mehr kann man heute nimmer verkündigen. Der Inhalt des Osterfestes, der Zuspruch für sie. Dann können sie bloß noch loslaufen und der Herr wird sie kräftig machen. Wir haben als Predigtexte für heute ausgesucht aus dem 1. Korintherbrief dieses Auferstehungskapitel, Kapitel 15, 1. Korinther 15. Die letzten Verse von Vers 50 ab. 1. Korinther 15 von Vers 50 ab. Das sage ich aber, liebe Brüder, sind die Schwestern immer mitgemeint, das ist mal so in der Bibel, das ist keine Entehrung der Frau, so wie man von Menschen spricht und nicht von Menschinnen, sind in den Brüdern die Schwestern immer eingeschlossen. Das Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Es betrifft die, die bei der Wiederkunft Jesu eben leben. Auch die müssen durch die Verwandlung durch. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir, also die Lebenden, werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird die Unverweslichkeit und die Sterbliche wird die Unsterblichkeit anziehen, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Herr, stärke unseren Glauben. Amen. Das war gestern wieder ein Wetter für den Osterspaziergang. Wenn man so erwischt zwischen den Regentagen, Sonne scheint und die ersten Blüten wagen sich an den Büschen heraus, das ist schön, aber viele unter uns, die machten ihren Osterspaziergang an die Gräber, auf dem Friedhof. Und die ganzen Gedanken von denen kreisen doch um das Grauen des Todes. Und ich bin froh, dass wir heute diesen zweiten Feiertag haben, um noch ein paar Worte dazu zu sagen. Wenn das Herz wund ist, weil doch das nie mehr zuheilen kann. Wie sagte ich gestern? Gut, wenn die Wunde nie heilt, dann ist es Liebe. Denn vor dem Tod gibt's kein menschliches Trösten, das uns vergessen lässt. Und der Tod ist so brutal und so scheußlich, wenn er einfach auseinanderreißt, die Liebesbande und all die herzlichen Verbindungen und all das, was man miteinander erlebt hat. Mir geht da immer ein Vers durch den Kopf. Der Tag ging regenschwer und sturmbewegt. Ich war an manch vergessenem Grab gewesen, verwittert Stein und Kreuz, die Grenze alt, die Namen überwachsen kaum zu lesen, auf allen Gräbern fror das Wort gewesen. Es ist schwer, dass wir selbst diesen Leib tragen. Wir spüren das, das kommt ja auch auf uns zu. Für eine ganze Reihe von uns noch dieses Jahr und für die anderen schiebt sich noch ein wenig hinaus. Dann kommt der Tod, dieses, was die Bibel so nüchtern einfach anspricht, dieses Verwesen, der verwesliche Leib. Und da bin ich froh, dass Jesus, der Auferstandene, uns gewisse Hoffnung schenkt. Er tröstet. Er gibt Zuversicht und Hoffnung, dass die Schrecken des Todes weichen. Und dass wir umso lauter unsere Osterlieder singen, fröhlich auch gerade in den Abschiedsstunden an den Gräbern, voll Dank und Freude. Nein, der Tod ist dann nicht mehr das Thema, sondern nur noch das Leben ist das Thema, von dem wir reden. Und da möchte ich Ihnen helfen, dass Sie sagen, an diesem Ostertag darf ich mir die Tränen aus den Augen wischen und dann mich bloß freuen, dass ich die Lieben daheim weiß beim Herrn in der Herrlichkeit. Lese drei Anforderungen und drei Aufrufe heraus aus diesem Wort des Apostels Paulus. Dankt dem Herrn für den Sieg. Dankt dem Herrn für den Sieg. Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich noch ein wenig über den Tod rede. Das müssen wir, weil in unserer Welt heute das Geschehen des Todes verdrängt und verfälscht wird. Dieses blöde und dumme Reden, das wir dauernd hören, als ob der Tod Natur sei, ist ja so unsinnig. Was ist das für eine schreckliche Natur? Ich will mich an diese Natur auch nicht gewöhnen, in der so grausam gemordet wird. Es ist nicht nur der Mensch, der in dieser Natur so grausam haust, sind ja die Tiere selbst und die Pflanzen, wo einer den anderen niederdrückt und nur der Stärkste überlebt. Und dieses Grauen des Todes spiegelt sich auch da nieder, wenn wir beobachten, wie die Krankheiten wüten. Wie das ein Wettlauf ist. Und erst recht in den Notgebieten, dort in den schlimmen Armutsländern der Welt, wo man gar nicht weiß, wo man anfangen soll mit Helfen und Retten. Wenn der Tod so zupacken kann, warum kann denn der Tod so wüten? Warum ist denn das möglich in einer Welt, die Gott geschaffen hat und die die Spuren wirklich der Gottesliebe doch auch noch an sich trägt? So viel Schönheit, die wir jetzt im Frühling beobachten, führt uns doch hin zur Größe Gottes. Warum denn dann dieser Tod? Der Tod ist doch ein Fremdkörper für die Natur. Ich würde genau das Gegenteil sagen. Der Tod passt nicht in die schöne Natur. Weil es ja keine Wiederkehr gibt. Die Lieben kommen nicht mehr wieder. Und diesen Unsinn von der Seelenwanderung, von dem wollen wir gar nicht reden. Das ist ja das Schwere, dass sie nicht mehr wiederkommen, die lieben Menschen, die uns ans Herz gewachsen waren. Was ist denn das? Der Tod gehört zum Gerichtsernst Gottes. Und das hat der moderne Mensch vergessen, darum kennt er den Trost des Evangeliums nicht mehr. Selbst an den Gräbern wagen es die Pfarrer so selten noch vom Gericht Gottes zu reden. Das ist das sicherste Datum unseres Lebens, dass uns Gott ins Licht vor sein Angesicht zieht. Und das Sterben erinnert uns an dieses Gericht, weil überall unsere Unvollkommenheit ja sichtbar wird. Wir müssen mit unserem unheiligen Leben vor dem heiligen und reinen Gott erscheinen. Darum ist der Tod grausame Wirklichkeit über alle, über dich und mich. Und wir können uns nicht drüber hinwegmogeln und auch durch ein langes Leben können wir daran nicht vorbei. Wir müssen durch dieses Gericht hindurch. Paulus sagt, Fleisch und Blut können nicht das Reich Gottes erben. Fleisch und Blut, das ist nicht, wie manche auch meinen, nur meine Hülle. Fleisch und Blut, das ist mein Wesen. Ich bin leiblich. Ich kann mein Wesen nicht denken ohne Leib und mein ganzes Denken und Fühlen ist leiblich. Und ich kann nicht ins Reich Gottes hinein. Selbst für gläubige Menschen gibt es diese Schwelle. Das ist auch gut gegen die Schwärmerei und gegen diese falsche, überspannte Frömmigkeit, die das immer wieder leugnet. Wir leben noch in dieser Welt und tragen immer noch den alten Leib. Wir leben im Glauben nur und noch nicht im Schauen. Wir haben das noch nicht gesehen und noch nicht nachprüfbar und noch nicht in der Hand. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Das muss alles noch durch das Gericht des Todes hindurch. Das muss ausgezogen werden. Und dieser Prozess des Ausgezogenwerdens, der tut uns so weh bei den alten Menschen, die jahrelang auf der Pflegestation liegen, bei denen, die als Senioren darunter leiden, wie ihnen Stück um Stück weggenommen wird, dieses Lösen von dem, was ja unser Leben war. Das ist schon schwer, wenn man seine Arbeit nicht mehr tun darf, wenn man nicht mehr benötigt wird und wenn dann plötzlich die Kraft immer weniger wird, wenn man die Treppen nicht mehr steigen kann und wenn dann all die Lasten kommen und die Augen nicht mehr sehen und das Gehör nicht mehr geht. Wenn man das ablegen muss, denken Sie immer daran, warum dieser Prozess so schwer ist. Nicht, weil die anderen nicht lieb zu uns sind, sondern weil es schwer ist, diesem Gericht Gottes in die Augen schauen zu müssen. Und nun spricht Paulus vom Trost, von der Siegesfreude. Und er sagt, für Christen hat doch der Tod nicht mehr diese Qualität, dass er Richter ist. Für die, denen die Schuld vergeben ist, die mit Gott im Frieden leben, für die kommt der Tod gar nicht mehr als Würgengel, sondern er hat jetzt nur noch eine Funktion, dass er heimholt in die Ewigkeit. Da ist plötzlich das Sterben Heimgang. Und auch die ganzen Vorzeichen des Todes verlieren jetzt ihre Schrecken. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das gibt's doch nicht. Dieses Riesenmaul des Todes, wo man ja oft in unserem Jahrhundert die Toten nur noch nach Millionen zählt in den schrecklichen Kriegen. Dieser Tod, der so wirkt und zerstört, wie viel kommen um im Hunger, in der Armut, in den Kriegen. Und nun heißt, dieser Würgertod ist verschlungen im Ostersieg Jesu. Ich wollte, dass Sie noch 365 Feiertage anschließen, Ostern, bis Sie das alles begriffen haben, was mit dem Ostersieg Jesu gegeben ist. Da, wo die Sünden vergeben sind. Paulus vergleicht das mit einem alten Bild, das damals gut verständlich war. Da hatten die Leute, wenn sie den Ochsenkarren trieben, die Fuhrwerksleute, keine Peitsche, die Ochsen waren so dickfällig, das hat ihnen nichts ausgemacht. Da hatten die einen Spieß, einen Stachel. Und mit dem haben sie ihn hinten gepikst. Und der Ochse lief, wenn er den Stachel spürte. Und Paulus sagt, der Tod hat seine Antriebskraft ja nur dadurch, dass wir schuldige Menschen sind. Dass wir ins Gericht Gottes gehen müssen. Aber da, wo Menschen mit Gott im Frieden leben, ihr Leben bereinigt haben, mit Gott als Freund leben, da hat der Stachel seinen Treiber verloren, da kann er nichts mehr drücken. Das ist ein großer Trost, dass wir bei all den nüchternen Worten, die wir vorher über das Sterben, über das Altern, über den Prozess des Todes gesprochen haben, jetzt sagen dürfen, doch ist es für uns nicht mehr so. Und das erleben ja glaubende Menschen dann ganz anders, dass sie sagen, Gott nimmt mir viel weg, aber die Vorfreude auf die Ewigkeit wird immer größer und immer wunderbarer und immer schöner. Im zweiten Gottesdienst habe ich neulich das nicht im ersten erzählt, darum will ich das noch sagen von jenem alten Mann, der ganz unwillig sagte, was ist denn los? Ich glaube, die da oben haben mich schon vergessen. Einer, der sich so sehnt, dass er doch endlich heimgehen darf. Das ist das Vorwärtsdenken der Christen, die nicht stehen bleiben am Grauen des Todes und nicht an den Schmerzen nur bleiben, Im Sieg Jesu ist die Macht des Todes besiegt. Sie kennen doch das Schachspiel. Und beim Schach ist es so, wenn der König geschnappt ist, ist das Schachspiel zu Ende. Wollen Sie nicht mehr weiterspielen, auch wenn Sie noch die Königin auf dem Feld haben und zwei Läufer und zwei Pferdchen, es nützt Ihnen nichts. Der König ist gefallen, dann ist vorbei, dann ist Spiel aus. Und so sagt der Paulus, da wo die Sünde endlich ausgeräumt ist, da gibt's kein Gericht mehr und da hat auch der Tod seine Schrecken verloren. Da ist er umfunktioniert, das ist so ein modernes Wort, da ist der Tod umfunktioniert und wird er die Kraft, die uns heimbringt. Und wir freuen uns auf diesen Augenblick, wenn dieser alte Leib abgelegt wird. Was hat uns dieser Leib treu getragen? Wir haben ihm auch viel zugemutet. Wir haben ihn hart gefordert. Da sind die Organe oft verschlissen. Wir sollten manchmal auch zu unserem Leib sagen, du hast viel geleistet. Treuer Leib, was haben unsere Knochen uns getragen, unsere Muskeln uns bewegt? Was haben unsere Augen gesehen? Denken Sie einmal dran, wenn Sie müde werden und nicht mehr klar sehen können. Dank für diesen Leib und nun darf ich bald diesen neuen Leib anziehen, diesen vollkommenen Leib. Nicht bloß, dass es keine Schmerzen mehr gibt, sondern dass dieser Leib auch nicht mehr versuchlich sein wird. Da wird es keine unreinen Gedanken mehr geben. Da wird es nicht mehr Leid und Geschrei geben. Philipp Spitta hat dieses schöne Lied gedichtet. Wie wird uns sein, wenn wir vom hellen Strahle des ewigen Lichtes übergossen stehen? Und oder Wonne dann zum ersten Male uns frei und rein von aller Sünde sehen, wenn wir durch keinen Makel ausgeschlossen und nicht zurückgescheucht durch Schuld und Pein als Himmelsbürger Gottes Hausgenossen eintreten dürfen in der selgen Reihen. Für die Letzten wird das passieren. In der Wiederkunft Jesu zur Stunde der letzten Posaune, wie Paulus dort im Vers 52 schreibt, werden alle diesen irdischen Leib ablegen müssen und den neuen Leib bekommen. Ich habe nur den einen Wunsch, dass Sie alle im Buch des Lebens stehen, dass Sie das festgemacht haben und sagen, Herr, dir lebe ich, dir leide ich, dir sterbe ich, dein bin ich tot und lebendig, dass Sie eine Hoffnung im Leben und Sterben haben. Und dass Ihr Sterben keine Exekution mehr zum Gericht ist, sondern dass Ihr Sterben Heimgang ist. Aber nun kommt der zweite Aufruf. Das erste war, dankt für den großen Sieg. Dankt für den großen Sieg. Singt die Lieder. Freut euch. Das zweite, steht fest in der Freude. Seid fest, unerschütterlich. Und was denkt denn da Paulus? Ja, es ist schon schlimm, wie leicht wir uns umblasen lassen. Kaum sind wir wieder draußen, merke das, wie auch Ihnen das unter die Haut ging, was wir hier aus dem Wort Gottes gerade ausgelegt haben, aber sehr oft wie weggeblasen. Eine halbe Stunde nach dem Gottesdienst, wenn Sie wieder im Arztzimmer sitzen, wenn Sie sorgend Ihren Leib fühlen und nach den Krankheiten tasten, ist das schlimm, ist das böse? Seid unerschütterlich, seid fest. Warum hält denn der Osterglaube so wenig? Ein einfacher Grund ist hier zu nennen. Wir sind nicht verwurzelt. Das ist überraschend, wenn Sie jetzt durch den Wald gehen, haben Sie es auch gesehen, wie viele Bäume bei den Sturmtagen neulich entwurzelt sind und umgeworfen wurden. Aber es wundert uns ja nicht, wenn man diese Wurzelstücke dieser Bäume ansieht, die da umgestürzt sind, die hatten gar nicht viel Wurzeln. Das ging überhaupt nicht tief, so vielleicht ein bisschen mehr und auch gar nicht breit. Das kann natürlich nicht halten. Wenn da ein richtig scharfer Wind weht, dann hält das nicht. Und wenn Sie den Stürmen der Welt ausgesetzt sind, wenn Sie das alles einmal nachempfinden müssen, wie das ist, wenn unser ganzes Ich zerbricht,
Wenn unsere Seele kraftlos ist, es ist ja so schwer bei dem Prozess des Sterbens, oft auch in der Krankheit und in der Not, die uns bedrückt, dann heißt doch dies, dass wir verwurzelt sein müssen mit Jesus Christus. Das war mir gestern so wichtig. Sie brauchen eine persönliche Verbindung zu Jesus Christus. Sonst interessiert mich gar nicht so wie dies im Christentum. Sie brauchen diese Lebensverbindung mit Jesus. Er muss Ihr Freund sein. Er muss Sie stärken können. Die stille Zeit unserer Bibellese am Tagesbeginn ist nur der erste Schritt. Aber da soll diese Verwurzelung so geschehen, dass es Ihr persönliches Reden auf Du und Du mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, wird. Dass Sie das reden können bis zu den Stunden und Minuten vor der Operation, beim Abschied nehmen, am Sterbebett und wo Sie sind, beim Gang zum Grab, dass Sie reden, Du, Heiland, hältst mich, von allen Seiten umgibst Du mich. Denn wie von treuen Müttern in schweren Ungewittern die Kindlein hier auf Erden mit Fleiß bewahret werden, also auch und nicht minder lässt Gott sich seine Kinder, wenn Not und Trübsal blitzen, in seinem Schoße sitzen. Das macht mir Jesus groß, der Auferstandene, der lebt und mich gerade hindurchträgt durch die grauenhafte Not. Der Schrecken dieser Welt, seid fest, unerschütterlich und leg jetzt all deine Not, deine Traurigkeit, deine Angst, deine Schuld, dein Leid nieder bei Jesus. Er ist der Sieger über alle Mächte, auch über die Großmacht Tod, auch über die Großmacht Hölle. Er stärkt dich. Es ist mir so wichtig, nicht, dass Sie meinen, ich sei so ein Propagandist, der Ihnen hier etwas einreden will. Sie können das auf dem Nachhauseweg einander erzählen, wie Sie das erlebt haben. Wie oft darf ich daran teilhaben, wenn Menschen sagen, so war es beim Sterben meines Mannes. Ich habe gar nicht die Schrecken gespürt. Ich war so getragen von der Liebe Gottes. Das ist wunderbar, wenn man fest und unbeweglich steht. Wir sind alle schwankend in jedem Winterleere. Und dass in unserer evangelischen Kirche die Zweifel an der Auferstehungsbotschaft so ins Kraut schießen, hat doch nur darin die Ursache, dass so viele nicht mehr verwurzelt sind im Wort Gottes. Da kann man gar nicht viel streiten, da kann man nur sagen, seid fest, unbeweglich, lass sie reden. Aber stehe du fest und wisse du aus dem Wort Gottes, wo dein Heiland ist und wie der dich führt, durch alles hindurch. Und noch das letzte Pack. Die Aufgaben jetzt an. Nicht, dass Sie meinen, ich wünsche Ihnen im Ernst 365 Feiertage. Ich freue mich, wenn Sie arbeiten. Aber gerade darum wollen wir heute auch noch einen Tag haben, wo wir uns freuen am Auferstandenen. Paulus sagt ja, wir sollten tüchtig arbeiten und wir dürfen ruhig noch ein bisschen mehr tun, meint er. Nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn. Aber er meint nicht, dass wir so arbeiten wie diese wild gewordenen, wie sagen die Amerikaner, Workaholics, wir sind wie besoffen von der Arbeit, dass wir gar nicht mehr loslassen können, wie der Alkoholiker am Alkohol hängen zu hängen, die Deutschen an der Arbeit. Die können keine Minute überhaupt Pause machen, weil das eine Sucht ist, eine Droge, der sie erlegen sind. Das meint ja Paulus nicht. Und da müssen wir aufpassen, dass das nicht so ist. Dass wir noch über der Arbeit stehen, aber nicht jede Minute einfach besetzen lassen von unserer Geschäftigkeit, sondern wissen, was ist eigentlich heute dran und was will der Herr von mir? Er spricht von dem Werk des Herrn, das wir tun sollen. Das Werk des Herrn, was will der Auferstandene heute tun? Hoffentlich können Sie über den Termin Ihres Lebens und Ihr Kalender ist sicher voll, davon, dass Sie immer noch wissen, heute hat etwas Vorrang. Ein Brief, der geschrieben wird. Ein Besuch, den ich mache. Ein Wort, das ich zeugnishaft weitersage. Es ist etwas Großes, wenn Menschen wieder in ihrem Leben Wichtiges und Unwichtiges trennen können. Dazu befreit uns der Auferstandene. Ich habe in diesen Tagen das Buch gelesen von dem Raoul Wallenberg, jeden schwedischen Diplomaten, der Ende 1944, Anfang 1945 zum Hensler Verlag erschienen, in Budapest 100.000 Juden rettete. So etwas Verwegenes kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob der Mann Christ war. Aber dass da ein Mann stand, ohne eine Waffe, vor Maschinenpistolen und einem deutschen General sagt, sie werden die Exekution nicht durchführen. Und sagt nein und sie wird abgeblasen. In der Autorität des Wortes der Wahrheit sagt, sie sind kein Mörder und darum werden sie das nicht tun. Dass es das wirklich gab in unserer unheimlichen Welt. Menschen, die fest unerschütterlich stehen und darum große Taten vollbringen. Wir haben oft von diesen Leuten noch gar nie gehört. Aber der Auferstandene will uns dazu befreien. Was ist heute zu tun? Ja, das ist oft auch die Streitfrage. Was ist heute zu tun? Ich meine immer wieder, dass die Anweisungen konkret gar nicht jetzt von der Kanzel erfolgen sollen. Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist sie weist. Ich habe Ihnen gestern von dem jungen Mann erzählt, der die Schrecken der dritten Welt noch sehr drastisch erlebt hat in Äthiopien, darüber schier verzweifelt ist. Aber ich denke an einen anderen unserer Senioren, den wir ausgesandt haben nach Afrika und den ich noch fragte, ja, wie steht's mit der Gesundheit? Dann sagt er, ich habe im Gesicht Hautkrebs. Ja, dann ist nichts, dann dürfen Sie nicht in die afrikanische Sonne. Dann sagt er, ich habe mir einen breiten Hut gekauft. Ich gehe, Gott ruft. Verstehen Sie, dass Christen nicht dauernd auf ihre Gesundheit achten? Obwohl sie das dürfen, auch die Verantwortung, eben sie verstehen, was ich meine. Sie werden eh an den Larven im deutschen Fischgeschäft sterben und nicht an dem Ungeziefer dort, wo Gott sie ruft. Sie brauchen nicht von der Angst leben. Gott lässt es geschehen, was geschehen muss. Gehen Sie und wissen Sie, dass jeder Tag ein Geschenk des Auferstandenen ist. Seien Sie mutig und unerschrocken. Wir haben erstaunlich viel Bewerber. Von jenen Senioren, die schreiben, ich weiß nicht, wie lange ich lebe, ich habe die und die Krankheit, aber ich will noch einmal hinaus. Und will für Gott etwas wirken. Aber nicht nur in der dritten Welt, ich bin überzeugt, auch heute hier bei uns. Und das sind vielleicht gar nicht spektakuläre Taten. Das ist vielleicht eine Mutter, die ihr Kind, das so schwer tut und das nicht sich in dieses Leben schicken kann, trägt in Geduld und Liebe und sagt, und ich kämpfe und ringe für mein Kind. Und ich bete weiter und gebe es nicht auf. Gerade die Sorge um Menschen, die wir in der Liebe Jesu umfassen und sagen, der Auferstandene ist mit dem noch lange nicht fertig. Das ist das Größte und Wichtigste, wo man für Menschen kämpft. Nicht bloß, wo man 100.000 Juden vor der Exekution bewahrt, sondern wo man heute sagt, ich möchte, dass dieses Kind leben kann. Es fängt schon vor der Geburt bei vielen an. Leider zunehmend auch in christlichen Familien. Und geht dann weiter, bis dort, wo unsere Kinder unter den seelischen Leiden schier zusammenbrechen, wo sind da die Glaubenden, die im Wissen um die Macht des Auferstandenen sich annehmen, auch um die Gescheiterten und Süchtigen, die Drogenkranken und die ausgeflippten jungen Leute und die seelisch Kranken, packt die Aufgaben jetzt an, nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, denn ihr wisst, es ist nicht vergeblich. Rechnet bitte nie nach den Maßstäben unserer Welt, kommt dabei etwas heraus. Im Glauben ist das eine ganz andere Rangordnung. Da kann sein, dass die anderen sagen, was macht denn der schon vieles? Es trifft ganz besonders für unsere Mütter zu, die ihren Beruf aufgeben, um sich ganz ihren Kindern zu widmen. Ich weiß, dass ein Gott auch die Frauen in große Ämter rufen kann. Aber auch das wollen wir festhalten. Das sind persönliche Lebensführungen Gottes. Darum kommt hier von der Kanzel keine Anweisung, weil man das nicht über den Leisten schlagen kann und nicht in Normen fassen kann. Gott wird dich leiten und dir den Platz geben, wo er dich mit deinen Gaben braucht, deine Arbeit, die Mut erfordert. Solch einen Mut, wie jener, der da nach Afrika mit dem breiten Hut hinausging, der sagte, und ich wirke bis ins hohe Alter hinein, ich lasse mich nicht aufhalten und richte mich nicht nach der Modemeinung unserer Welt und nicht nach dem Denken meiner Zeit, auch wenn der Zeitgeist mir ins Gesicht bläst, ich lasse mich vom Auferstandenen senden und meine Arbeit ist nicht vergeblich, ich habe noch was zu tun. Ich habe noch etwas zu wirken. Ludwig Hofacker hat ja dieses große Wort gesagt, ich will lieber ein Gaul sein, den man an seinem Karren zu Tode schindet, als ein Mensch, der im Tode keine Hoffnung hat. Wir sind ja solche reichen Leute, dass wir einen lebendigen Herrn Jesus haben, der uns eine, nicht nur eine Hoffnung gibt, so ein trügerisches Bild, einen Traum, einen Spuk der Gedanken, sondern der uns feste, gewisse Zuversicht gibt. Nichts ist vergeblich, was im Glauben, im Gehorsam gegen diesen Herrn heute getan wird. Wir können noch viel tun, packen wir es an. Amen. Und nun singen wir dieses Lied vom Johann Heermann. Auch dieses Osterlied liebe ich so früh morgens, da die Sonne aufgeht. Johann Heermann war ein kranker Mann. Er hat sehr viel durchgemacht in Kriegselend und Not, einer schrecklichen, schweren Gichterkrankung. Und da hat er diese herrlichen Osterverse gedichtet. Lied 85, Verse 11, 12 und 13. Beten. Du treuer Sieger über den Tod, wir wollen willig jetzt auch Ja sagen zu den Dunkelheiten dieser Welt, durch die du uns führst, weil du uns darin mächtig als der Herr begegnest. Und weil sie nicht über uns siegen können, sondern weil sie alle schon besiegt sind in deinem großen Ostersieg. Wir wollen dir danken, dass du als der Lebendige mit jedem von uns gehen willst und uns fest und unerschütterlich machst. Und da wollen wir wieder Fürbitte tun für so viele, die durch die Leiden gehen und angefochten und müde und verzagt sind, die mürbe geworden sind unter den Leiden dieser Welt.
Und wir freuen uns, dass unser Glaube gehalten wird von deinen großen Verheißungen. Und dass er darum auch nicht von den widrigen Erlebnissen umgestoßen werden kann, sondern weil er verwurzelt ist in der engen Verbindung mit dir. Ach Herr, wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt mit uns gehst, wenn wir heute Nachmittag zu den Angefochtenen gehen, zu den Kranken und ihnen von deiner Größe und von deinem Sieg sagen. Wenn wir in den kommenden Tagen die Trauernden trösten mit deinen großen Worten der Auferstehung, dann geh du mit uns und bekräftige dein Wort, dass es die Menschen verstehen und annehmen und glauben können. Und wir wollen dich bitten für alle, die sich senden ließen in die Dienste, ob das hier in unserem Land ist oder irgendwo in der Welt, erhalte du in ihnen diesen Glaubensmut, der allein es wagt, auf deine Nähe hin, auf deine Zusage hin. Und wir danken dir für alles ermutigende Berichten des Erlebens, was sie uns sagen, wie sie deine Größe und Macht erfahren haben. Gerade da, in den Schrecken und im Wüten der Finsternis. Herr, auch da wollen wir uns neu senden lassen in unsere Aufgaben, in das Werk, das du uns anvertraut hast. Zeig uns, wo du uns brauchst, wo die Herausforderungen für uns liegen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Singen noch den ersten Vers vom Lied 87. Morgen ist kein Bibeltraining. Das ist immer so, wenn ein zweiter Feiertag war oder etwa vor dem Bußtag, wo ein Mittwoch dann folgt. Nur grundsätzlich. Also morgen kein Bibeltraining, aber Jugendbibelkreis ist am Mittwoch. Gestern habe ich schon darauf hingewiesen, wer sich konfirmieren lassen will im nächsten Jahr, der kann jetzt schon die Anmeldungen mitnehmen. Jetzt hat unglücklicherweise jemand auf meine Konfirmandenanmeldungen einen Mantel draufgelegt. Wenn Sie den wieder runternehmen, dann da hinten, da liegen die Konfirmandenanmeldungen. Auf mir gegenüber, vielleicht ist jemand nachher so nett, oder sonst langen Sie einfach mutig unter den Mantel drunter. Bin Ihnen immer dankbar, wenn Sie unsere Papierwirtschaft freihalten, auch Ihre Gesangbücher, die stellen Sie wieder unten rein. Sonst können die Nächsten nicht die Blätter mitnehmen, denn dazu liegen Sie ja aus. Das ist mir immer wichtig, was wir auslegen. Das sind wichtige Dinge, die ich hier nicht mehr bekannt gebe. Die Konfirmandenanmeldungen, die das mitgenommen haben, die brauchen dann nicht mehr zu dem Anmeldetermin kommen. Sondern die können mir gelegentlich das in den Briefkasten werfen. Da steht auch auf dem zweiten Zettel alles dabei, wann der Unterricht und so weiter beginnt. Ich darf nochmal darauf hinweisen, hinten auch die Berichte liegen dort noch von Youth Alive, von der Versöhnungsarbeiten Soweto, dann von unseren Entwicklungshelfern, diese gelbe Zettel mit den Berichten, dass sie sich dort hinten bedienen und mitnehmen. Das sind auch solche ermutigenden Berichte. Unser Opfer heute Das sollten wir geben für die Großevangelisation, die ja im Juni stattfinden wird in unserer Stadt. Was ist das heute in Stuttgart? Wie viele Menschen haben ein verrücktes Sehnen nach einem neuen Wassermann-Zeitalter? Nee, da kommt der Tod. Interessant, welche Trughoffnungen Menschen haben. So wichtig, dass das Evangelium in unserer Stadt verkündigt wird, und wir freuen uns, dass es unter freiem Himmel geschehen wird auf dem Schillerplatz. Den Abenden durch Ulrich Parzani. Und Sie sollten regelmäßig auch Fürbitte tun, dass Gott in unserer Stadt wirken kann. Und dass wir alle dazu benutzt werden, nicht bloß als Hörer, sondern dass wir uns schon überlegen, welche Leute können wir da einladen aus unserer Nachbarschaft. Dass wir für diese Menschen beten, die wir dann einladen wollen, dass Gott sie zubereite und die Herzen öffne, dass sie diese große Botschaft hören. Das Thema ist das Stadtgespräch Jesus. Der Auferstandene will im Leben von Menschen unserer Stadt wirken. Das bewegt uns, und für die mancherlei Unkosten wollen wir heute auch unsere Gaben geben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.